Nur weil ich etwas gut finde als Führungskraft, wie ich führe, wie ich bin, weil ich denke, ich hole sie alle ab, kann das vielleicht 5 von 10 Mitarbeitenden quasi betreffen. Aber was ist mit den anderen 5? Eigentlich hat eine Krise unwahrscheinlich viel Potenzial zur Entwicklung, weil man da ja sieht, okay, das funktioniert nicht. Wie können wir uns weiterentwickeln? Und viele reagieren tatsächlich erst auf Krisen, indem sie mal hingucken, okay, wir haben jetzt die letzten 5 Jahre zum Beispiel unsere Prozesse nicht angepasst. Warum ist das so?
Wenn der Druck tatsächlich steigt, was passiert da eigentlich mit uns, wenn wirklich auf einmal von jetzt auf gleich so richtig Druck unterm Kessel ist?
Im Endeffekt ist es einfach, Druck steigt und wir engen uns selber ein damit. Das heißt, wir engen unseren Blick ein, wir sehen wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich die Realität und entsprechend werden wir weniger resilient und weniger flexibel dadurch.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Führung ist leicht, solange alles läuft, solange Entscheidungen überschaubar sind, Konflikte nicht eskalieren und der Druck beherrschbar bleibt. Aber was passiert, wenn genau das nicht mehr der Fall ist, wenn so Unsicherheit zunimmt, die Zusammenarbeit im Führungsteam brüchig wird und plötzlich jede Entscheidung schwerer wiegt? Mein heutiger Gast kennt solche Situationen nicht nur aus der Theorie. Sie begleitet Geschäftsführende und Führungsteams in mittelständischen Unternehmen, wenn Druck, Konflikte oder Krisen die Zusammenarbeit belasten. Sie verbindet 18 Jahre Führungserfahrung bei der Bundeswehr und 2 Auslandseinsätze mit Wirtschaftsmediation, Sportpsychologie und fundierter Beratungspraxis. Im Fokus liegt darauf, Führungssysteme zu stabilisieren, Konflikte frühzeitig zu klären und auch in unübersichtlichen Lagen handlungsfähig zu bleiben. Dabei geht es ihr nicht um kurzfristige Motivation oder Durchhalteparolen, sondern um klare Verantwortung, psychologische Sicherheit, belastbare Kommunikation und Entscheidungen, die auch unter Druck tragen. Und um eine zentrale Frage. Wie gelingt es, Führung so aufzustellen, dass nicht die gesamte Last eines Unternehmens auf den Schultern der Geschäftsführung liegt, sondern ein Führungsstab entsteht, der gemeinsam Verantwortung übernimmt? Heute bei Ja klar Podcast herzlich willkommen Anna-Katharina Börke. Anna-Katharina, du sagst, Führung wird dann sichtbar, wenn die Lage unklar wird. Ist eine Krise deshalb der ehrlichste Führungstest, weil sie schonungslos zeigt, wer wirklich führt und wer in guten Zeiten eigentlich nur verwaltet hat?
Ach, da bringst du schon relativ viele Fakten eigentlich mit allein in dieser Frage rein und ich kann es kurz und knapp mit Ja beantworten, denn ich sehe es auch immer wieder, stabile Zeiten können viele Unternehmen einfach durch stabile Prozesse, klare Strukturen oder auch irgendwie eingespielte Abläufe hinbekommen. Aber es sagt wirklich wenig darüber aus, wie gut Führung wirklich dort ist und ob sie auch tatsächlich funktioniert. Weil wenn Unsicherheiten entstehen und Führung Orientierung geben muss, wird dann klar, was zum Beispiel der Geschäftsführer oder andere Führungskräfte da tatsächlich tun. Und wenn dann irgendwann Informationen fehlen oder Entscheidungen irgendwie unter Zeitdruck generiert werden müssen und natürlich dann auch Menschen verständlicherweise auch unsicher werden, dann reicht meistens dieses Verwalten nicht aus. Und wenn wir ehrlich sind, wenn eine Führungskraft nicht führt, ist es nicht mehr als nur Verwalten. Und da wir ja hier unter 4 Augen sind, kann ich ja auch ehrlich sein, die meisten melden sich auch erst dann, wenn quasi die Krise schon da ist. Und ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir kommen selten Anfragen präventiv rein. Das heißt, die warten immer erst und dann ist die Krise da. Und ich muss zwar zugeben, ich liebe Krisen, ich liebe es auch dort reinzugehen, aber präventiv ist es da einfach viel leichter ranzugehen und bringt auch dem Unternehmen deutlich mehr.
Das ist so, das ist total paradox, ne? Ich glaube, da gibt's sogar ein Wording dafür, das nennt sich Präventionsparadoxon. Das kommt jetzt weniger aus der Führung, sondern mehr im Gesundheitssektor. Wenn ich mit Menschen zum Thema Gesundheit im HR spreche, dann heißt es immer so ganz schnell, naja, gut, aber das war ja klar, dass das jetzt so kommt, ne? Also, wenn man präventiv auf einmal unterwegs ist, dann werden die Themen, die vorher vielleicht wirklich richtig schlecht waren, gar nicht mehr als so schlecht angesehen. Deswegen ist eine Krise. Oder Rudi Assauer hat mal gesagt, wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Kacke liegt, so ungefähr. Das habe ich, glaube ich, jetzt in diesem Podcast, nicht nur in unserem, sondern auch in anderen schon mehrfach den Rudi zitiert. dann kommen wir quasi ins Spiel, ne? Und ich mag das auch. Und um deine Frage zu beantworten, Anna-Katharina, das ist bei mir recht ähnlich so, ne? Also wenn es irgendwie alles tutti frutti ist und gut läuft, dann wird selten jemand gerufen, um mal irgendwie Strukturen und Prozesse gerade zu rücken.
Ja, das stimmt. Das Problem ist halt dann nur, dass gerade bei den Mitarbeitern und vor allen Dingen bei der Geschäftsführung meist die Kapazitäten dann fehlen. Vor allen Dingen auch so die Emotionen, die dann so diese klare Ruhe mitbringen könnten, dass man einfach ja Prozesse beziehungsweise überhaupt so eine Reflexion entspannter anstoßen kann. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil dann Raum und vor allen Dingen Zeit fehlt. Aber letzten Endes muss es natürlich gemacht werden, aber in dem Präventivbereich kann man halt wirklich mal gucken, okay, was führt eigentlich zu dieser Krise oder wie führe ich in einer Krise? Ja, und das ist das, was ich zum Beispiel am liebsten erarbeite. Was bin ich eigentlich für ein Krisentyp? Wie kommuniziere ich eigentlich? Ja, da gibt's ja die Kommunikation, wenn es zum Beispiel ruhig ist. Dann gibt's die Kommunikation, wenn es stressig wird und manche ziehen sich dann zurück, manche werden laut. Da gibt es sehr unterschiedliche Sachen und ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Sprachanalyse-Tool zum Beispiel zusammengearbeitet hast. Das mache ich dann zum Beispiel und das ist wirklich extrem. Also da sieht man schwarz auf weiß, wie viel Empathie da drin ist, wie viel Professionalität. Und je mehr oder weniger manches ausgeprägt ist, desto eher spiegelt sich das in der Krise wider. Also das ist nicht nur ein Spiegel meiner Führung, sondern allgemein mich als Mensch, ja.
Wenn der Druck steigt, gehen wir mal in so eine Krise rein, weil das ist ja auch das, was du eigentlich tagtäglich dann auch mit deinen Kunden und mit den Interessenten, mit denen du zum Thema Führung zusammenarbeitest, ja auch machst, ne? Also wenn der Druck tatsächlich steigt, was passiert da eigentlich mit uns? Was passiert da auch auf einer, keine Ahnung, auf einer biophysischen Metaebene mit uns, wenn wirklich auf einmal von jetzt auf gleich so richtig Druck unterm Kessel ist?
Okay, also machen wir es mal vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich, aber im Endeffekt ist es einfach, Druck steigt und wir engen uns selber ein damit. Also der Körper ist ja dafür da, dass er überlebt. Und genau das macht er dann in solchen Druck und vor allen Dingen Krisensituationen. Und ich glaube, jeder von uns kennt es vom Sport vor allen Dingen. Je intensiver die Belastung ist, desto weniger sind wir eigentlich fähig, noch zu zählen, geschweige denn irgendwie zu rechnen. Also da habe ich schon so manche Spielchen gemacht. Ich bin ja auch Sportwissenschaftlerin und da mache ich mir immer so ein bisschen meine Späße, da auch so ein bisschen die kognitiven Prozesse anzuregen und die funktionieren dann nicht mehr so wirklich. Das heißt, wir engen unseren Blick ein, wir sehen wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich die Realität, wir können nicht gucken, ob wir lieber Option A, B, C, D, E, F sehen, sondern wir nehmen meistens die Option, die quasi bei uns am besten abgespeichert ist. Und das kann immer dieselbe sein. Das können immer die gleichen Fehler sein. Das können immer die optimalen Wege sein vielleicht auch. Aber im Endeffekt passiert genau das. Wir engen uns ein und entsprechend werden wir weniger resilient und weniger flexibel dadurch. Ja.
Was begegnest du dann bei deinen Klienten häufiger, dass Menschen in so einer Krisensituation eher kontrollierend werden oder eher dominierend? Oder kann man das gar nicht irgendwie zusammenfassen?
Ach, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich arbeite ja mit verschiedensten Geschäftsführern zusammen und oft ist es auch so, dass man zum Beispiel 2 oder 3 Geschäftsführer in der Position hat und dann kann man zum Beispiel bei diesen 3 Geschäftsführenden völlig unterschiedliche Krisentypen und Kommunikationsarten sehen. Ne? Auf der einen Seite, das war ganz witzig, hatte ich einen Geschäftsführer, der laut wird, der auch aggressiv wird und impulsiv, weil er sich vielleicht nicht so gehört und gesehen fühlt. Und auf der anderen Seite hatte man jemand, der ganz viel aktiv wird, viel Impulsives tut, viele Entscheidungen trifft, aber nichts bis zum Ende dann wirklich umsetzt. Und das ist auch dem, im Endeffekt dem Unternehmen nicht dienlich. Und dann hast du auf der einen Seite jemand passiv-aggressives und auf der anderen Seite jemand, der wirklich sehr still einfach nur abarbeitet, 1000 Sachen anstößt und dann gar nichts vorwärts kommt. Und die dritte Person war jemand, der sich gar nicht so wirklich durchsetzen konnte und der war dann für die Zahlen zuständig und dann war natürlich das Chaos noch größer als vorher schon. Ja.
Wie konntest du, um in dem Beispiel zu bleiben, wie konntest du aus Chaos dann Klarheit bringen? Wie hast du das hinbekommen mit den 3 Geschäftsführenden?
Das Gute bei denen war, dass alle drei sich tatsächlich wirklich sehr gut drauf eingelassen haben. Da habe ich zum Beispiel mit dem Sprachanalyse-Tool gearbeitet. Ich habe dann natürlich einmal darüber gearbeitet, wie sie sich selber sehen, also viel mit Selbstreflexion, Fremdreflexion, und da sind wir Step by Step reingegangen. Also da habe ich tatsächlich dann ein Geschäftsführer-Coaching entwickelt, über 8 Einheiten war das damals, und dann haben wir sukzessiv daran gearbeitet, was passiert eigentlich, Person A, B, C, und dann auch mal gezeigt, okay, ja, Geschäftsführer A muss bei B und C dann dementsprechend mit den einzelnen Sachen rechnen in Krisensituationen. Und das ist ja dann viel schöner zu verstehen, wenn Person B so reagiert, okay, der befindet sich unter Druck, der befindet sich unter Stress, ich muss dafür das und das tun, damit dann im Endeffekt der Mensch auch wirklich weiter handlungsfähig ist. Und genau dieses Kennenlernen der einzelnen Personen, vor allen Dingen einer selbst, dann kann man ja viel besser auf solche Momente reagieren, auch gegenreagieren, damit man wirklich flexibel bleibt, was ja extrem essentiell ist in der Krise.
Du sprichst auch immer vom Geschäftsführerflaschenhals, ne? Also so das Thema Verantwortungsbewusstsein als Problem. Warum landet in einer Krisensituation eigentlich trotzdem alles wieder ganz oben in der Nahrungskette?
Das landet nur dort ganz oben in der Nahrungskette, wenn vorher die Strukturen nicht da waren. Also wenn Führung nicht wirklich aufgebaut wurde auf tragende Strukturen, resiliente Strukturen. Und es gibt sogar Geschäftsführende, die sich dann dafür rühmen, dass sie wirklich der Held in der Krise waren, wieder Kunde XY abgefangen haben und sie noch so super sind in jeder Krise. Was sind aber alles so eine Fake-Helden? Weil im Endeffekt haben sie ihre eigenen Führungskräfte dazu erzogen, dass sie handlungsunfähig sind in jeder Situation, weil sie die Kunden nicht erreichen, weil sie Entscheidungen nicht treffen können, weil sie nicht in den Prozesse eingearbeitet sind. Und das ist quasi wieder der Spiegel, dass dieser Flaschenhals da ist. Und genau das ist es am Ende. Also das ist nicht unbedingt vom Vorteil, ein Krisenheld zu sein.
Moinsen, die heutige Episode wird dir präsentiert von Leapsum, der HR-Plattform für leistungsstarke Teams. Die meisten Unternehmen treffen ihre wichtigsten Personalentscheidungen, wer befördert wird, wer Unterstützung braucht oder wen sie als nächstes so einstellen, auf Basis miserabler Daten. Nicht, weil sie es nicht besser machen wollen, sondern weil die relevanten Informationen über verschiedenste Systeme verteilt sind. Recruiting hier, Performance da und Mitarbeiterfeedback wieder ganz woanders. Leapsum ist die einzige KI-gestützte HR-Plattform, die dabei hilft, deine Talentdichte im Unternehmen zu erhöhen. Leapsum verbindet den gesamten Employee Lifecycle auf einer KI-gestützten Plattform. Vom ersten Bewerbungsgespräch über Entwicklung und Performance bis hin zur Vergütung. Und jetzt geht Leapsum noch einen Schritt weiter. Mit Leapsum Recruiting beginnt diese Datenbasis nicht am ersten Arbeitstag, sondern bereits im Recruiting. Die Erkenntnisse aus dem Auswahlprozess bleiben erhalten und bilden die Grundlage für fundierte Personalentscheidungen. Vom ersten Interview an. Leapsum Recruiting befindet sich aktuell im Early Access. Wenn ihr euch das anschauen möchtet, findet ihr die Warteliste unter leapsum.com oder einfach über den Link in den Shownotes. Und jetzt zurück in unsere Episode. Also da draußen jetzt schon mal der Hack des Tages, wenn euch der Geschäftsführer oder auch die Geschäftsführerin sagt, ohne mich läuft hier nichts, dann bitte einmal schreien zu Anna-Katharina rennen oder zu mir, weil das ist doch vielleicht ein bisschen provokant gesagt, Anna-Katharina, aber das ist doch dann schon wirklich Organisationsversagen, oder?
Ja, also das ist nicht nur Organisationsversagen, ist auch Führungsversagen aus meiner Perspektive, weil im Endeffekt, was macht derjenige, welche oder diejenige? Macht behalten, Kontrolle behalten über jeden Prozess, vor allen Dingen über die Prozesse, die im Endeffekt das Unternehmen schützen sollen. Ja, aber am Ende bleibt man dann halt alleine und macht sein Unternehmen dann tatsächlich handlungsunfähig. Und es ist kein Wunder, dass dann so eine Krise echt schwer zu überstehen ist. Und eigentlich hat eine Krise unwahrscheinlich viel Potenzial zur Entwicklung, weil man da ja sieht, okay, das funktioniert nicht. Wie können wir uns weiterentwickeln? Und viele reagieren tatsächlich erst auf Krisen, indem sie mal hingucken, okay, wir haben jetzt die letzten 5 Jahre zum Beispiel unsere Prozesse nicht angepasst. Warum ist das so? Wo geben wir Geld aus, wo gar kein Geld hingehört? Ne? Ja.
Ich glaube, da ähneln wir uns sehr, dass wir beide nicht so diesen Patriarchen wollen oder diesen heroischen Einzelkämpfer, ne? Wo dann wirklich der oder diejenige sagt, ohne mich läuft hier nichts, die kommen eh alle immer für mich und sich damit dann auch rühmt und brüskiert, ne? Sondern eher so einen handlungsfähigen Führungsstab oder eine handlungsfähige Führungsmannschaft. Wo sind da die größten Unterschiede? Also welche Rollen müssen für den Ernstfall wirklich geklärt sein?
Also es gibt unterschiedliche Rollen. Also aus meiner Perspektive muss der Geschäftsführende weiter die Geschäfte führen. Das heißt, er darf gar nicht in diesen operativen Bereich zurückgehen, sondern irgendjemand muss die Geschäfte weiterführen. Und die Führungsebene darunter muss genau wissen, was dann zu tun ist. Wir müssen verstehen, wer spricht mit unseren Kunden? Wer informiert die? Was brauchen die? Muss schon vorher klar sein. Vor allen Dingen, welche Auswirkungen hat das für diese Kunden? Dann jemand, der vor allen Dingen mit den einzelnen Mitarbeitenden spricht. Okay, wir haben diese Situation. Was brauchen wir in den nächsten 3 Wochen, 4 Wochen, Monaten, damit unsere Krise da wirklich auch angegangen werden kann? Und dann muss natürlich jede einzelne Führungskraft in ihrem Bereich verstehen, okay, ich habe die Krise, was muss ich jetzt umsetzen, damit wir dort wirklich auch handlungsfähig bleiben? Weil wenn der Großkunde wegbricht, was ja oft zum Beispiel in IT-Unternehmen oder ähnliches dann da ist und das der einzige Kunde war, der die ganze Personalverwaltung dann quasi auch mit abdeckt, rein finanziell schon, da muss da echt was passieren und da muss einfach wirklich jeder verstehen, was dann gang und gäbe ist. Ja. Und da reicht eine Checkliste, wie ich so manchmal so sehe, die man dann irgendwo runterladen kann, nicht wirklich aus, weil im Ende fühlen halt die Menschen und nicht irgendwelche Checklisten oder irgendwelche Zertifikate. Ja,
und dann sind wir wieder bei dem, was du eingangs gesagt hast. Im Idealfall machen wir aber genau so eine Rollenklärung vorab, ne? Wow. Und nicht in dem Moment, wo die Krise dann tatsächlich auch stattfindet, weil dann wird's ja ungemein schwieriger, weil Emotionen ja normalerweise jedwede Sachlichkeit auch dann überlagern und dann in aller Regel keine, ich sag mal, im Sinne der Organisation guten Entscheidungen getroffen werden, sondern man dann sich auf das verlässt quasi, oder ist der Zufall dann so will, dass es dann doch wieder der CEO oder die CEO macht.
Ja, ganz genau. Also da geht's ja allein schon darum, wenn ich Kontakt zum Kunden halte, wer ist da mein Ansprechpartner? Ist es unbedingt immer die Geschäftsführung oder ist es eher, keine Ahnung, wer Sales-Bereich oder ähnliches. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hattest. Die Rollen müssen vorher klar sein, damit sie dann später tragen können. Weil im Endeffekt enge ich mich halt extrem ein. Und als Beispiel, ich war ja bei der Bundeswehr oder bin es zum Teil immer noch. Und da haben wir früher sehr klare Rollen verteilt. Und die Rollen müssen aber auch ersetzbar sein. Ja, was ist, wenn die eine Führungskraft ausfällt irgendwo im Einsatz unter Belastung oder ähnliches? Dann, und wenn man das jetzt mal überträgt auf ein Unternehmen, wo der Geschäftsführer der zentrale Punkt ist, dann würden die da im Einsatzland unter Hochbelastung total blind rumlaufen. Ja, das würde niemand tun, aber was dort logisch ist, ist in der Wirtschaft ganz oft gar nicht relevant oder wird gar nicht gesehen, weil da macht Geld oder ähnliches oder einfach auch die Unwissenheit eine ganz große Rolle spielt, dass man da gar nicht rangeht. Ja.
Du hast jetzt schon selber angesprochen, dass du bei der Bundeswehr unterwegs bist, dort auch wirklich viele Jahre auch Führungserfahrung auch sammeln durftest, ne? Du warst selbst in Auslandseinsätzen unterwegs. Was hast du dort über Führung gelernt, was meine Zuhörenden und auch ich in keinem Leadership-Seminar wirklich vermittelt bekommen? Ohne jetzt wirklich jedes Leadership-Seminar über einen Kamm scheren zu wollen, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Was man im Keinen lernt, das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich kann aber davon sprechen, also ich habe natürlich die normale Führungsausbildung genießen dürfen und dachte nach einer langen Ausbildungszeit, okay, ich komme in die Truppe. Ich habe dann natürlich die ganzen Kenntnisse, wie man das eigentlich umsetzt und macht und tut. Als ich dann relativ früh dann direkt 135 Soldaten führen durfte, ich glaube, da war ich 24, durfte ich sehr schnell sehen, dass Theorie und Praxis mehr als nur weit auseinander liegen. Ne? Natürlich kann man das Theoretische dort anwenden, aber die Erfahrungen machen es am Ende aus. Und vor allen Dingen die Vielfalt der Menschen. Also diese Diversität war früher irgendwie so ein bisschen ein Schimpfwort. Wir brauchen diverse Unternehmen beziehungsweise auch Gruppen und Teams. Aber am Ende macht es wirklich die Stabilität aus. Und das ist eigentlich das, was ich mitgeben wollen würde. Förderung von Diversität, weil das am Ende die Resilienz ausmacht. Und was ich in meinem ersten Auslandseinsatz so mitnehmen konnte und durfte, nur weil ich etwas gut finde als Führungskraft, wie ich führe, wie ich bin, weil ich denke, ich hole sie alle ab, kann das vielleicht 5 von 10 Soldaten damals, ja, Soldaten oder Mitarbeitenden quasi betreffen. Aber was ist mit den anderen 5? Die brauchen eine andere Kommunikation, eine andere Feedbackkultur oder ähnliches. Und dieses Individuelle ist aus meiner Perspektive, also der Faktor Mensch, extrem wichtig. Und den kann man in einem Seminar theoretisch mitbringen und beigebracht bekommen. Aber im Endeffekt ist es genau das. Guckt euch eure Mitarbeitenden an. Hört zu, was brauchen sie, was sind deren Bedürfnisse? Und dann kann man vielleicht auch mal gucken, wie führe ich diesen Menschen eigentlich?
Das, was du gerade erzählst, Anna-Katharina, auch deine Beispielberichte aus deiner Zeit bei der Bundeswehr oder auch in Auslandseinsätzen, ist ja sozusagen Wasser auf meinen, wir haben kein Wissens, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem, Mühlen. Ja. Warum, und du bist jetzt auch schon in der freien Wirtschaft unterwegs, warum ist es so verdammt schwierig, sinnvolle Führungskonzepte oder generell Menschlichkeit in der Führung, ja, in Organisationen reinzubringen? Was läuft da schief? Beziehungsweise warum rennen du und ich da auch nicht unbedingt immer offene Türen beim Thema Führung ein?
Die Frage zu beantworten ist natürlich nicht so einfach. Zum einen Teil denke ich, dass es einfach dem zu schulden, wie unsere Vergangenheit war. Alles über den Hals brechen, Hauptsache aktiv, viel arbeiten, Dinge tun, keinen Mucks sagen. Und der Mensch war einfach eine Nummer im System.
Ressource, ja.
Ja, genau, ist einfach eine Ressource gewesen. Und auf der anderen Seite hat das ja am Ende auch was damit zu tun, dass man anfängt, sich selber zu reflektieren. Und ich finde das nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Mensch. Und wie viele Menschen kennst du denn, die gerne Fehler zugeben, die Schwächen zugeben, die etwas zugeben, wo man sich entwickeln möchte? Und ganz ehrlich, bei mir melden sich hauptsächlich Männer erstmal natürlich, aber hauptsächlich die Menschen, die sich eh schon reflektieren, die sich entwickeln wollen, die für ihre Mitarbeiter was machen wollen oder Mitarbeiterinnen. Ne? Ja. Und das sind ja, nicht diejenigen, ja, wo, wie du gerade eben so schön beschrieben hast, Strukturen vorherrschen, wo das nicht relevant ist. Ne?
Ja, und da haben wir jetzt schon die zweite Verbindung auch wieder in den Gesundheitswahnsinn rein, ne? Weil es ist, wenn ich mit Menschen oder mit Gesundheitsexperten spreche, egal ob die jetzt bei irgendeiner Gesundheitskasse organisiert sind oder auch als Freiberufler, als Speaker unterwegs sind, ne? Ich habe da so ein paar in meinem Netzwerk, die sagen mir auch immer, betriebliches Gesundheitsmanagement macht total Sinn. Aber das, was wir beobachten, ist, dass es nie dahin gelangt, wo es eigentlich hingehört. Und das ist Erwin 50, stark übergewichtig. Da müssten die Maßnahmen greifen, weil da hätten wir die größte Wirkung. Aber die eh schon sportlich unterwegs sind, beispielsweise Stefan 40, ja, also natürlich Quatsch jetzt, ja, aber die machen das dann auch noch zusätzlich mit. Und deswegen wundert mich die Einschätzung nicht, dass sich bei dir dann auch eher Geschäftsführende melden, die das Thema eh schon so ein bisschen auf der Pfanne haben. Aber wie kriegen wir denn die anderen? Hast du da irgendwie ein Geheimmittel, ein Rezept oder sollten wir die einfach links liegen lassen?
Also wenn, sollten wir sie nicht links liegen lassen, sondern das machen sie ja selber von sich aus. Mhm. So, wer das machen möchte, sehr gerne. Aber im Endeffekt catch ich sie meistens mit ihrem Ego, dass ich dann dementsprechend auch mal 1-2 Fragen stelle, die vielleicht nicht so angenehm sind. Wie du vorhin schon zum Beispiel gesagt hattest, mit diesem Flaschenhals, wenn dann die Krise da ist und sie sich rühmen mit ihrem Heldentum im Krisenmoment, frage ich dann tatsächlich auch oft, was es einem bringt, in der Krise so diese Dreh- und Angelpunkt zu sein und was das eigentlich überhaupt mit Führung zu tun hat. Weil im Endeffekt nennen sie sich ja Geschäftsführende. Und eigentlich hat das ja nichts damit zu tun. Und über dieses Also ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Echokammer. Ja, in der Echokammer kann man sich ja total geil reflektieren und das macht man ja immer so mit sich selber oder mit Menschen, die sich genauso im Denken verhalten. Und dann denkt man, ja, wir sind alle super, alle toll. Aber sobald da mal jemand kommt und sagt, ey, mach mal, guck mal dahin, wo es vielleicht auch wehtut, und dann fängt halt die erste Reflexion an. Und ich bin tatsächlich gerne diejenige, die diese Echokammer mal kaputt macht.
Ja. Also eine Echokammer ist ja auch nichts anderes als ein gedanklicher Raum, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und jetzt bin ich ja auch als HR-Architekt unterwegs und spreche auch immer gerne von Räumen, aber genau das wäre auch ein Raum, diese Echokammer.
Ja.
Da würde ich die Wände, würde ich aber von Beginn an runterreißen. Ne? Diesen Raum wird es bei mir auch mit Geschäftsführenden gar nicht so wirklich geben, weil das, was dann da passiert, ist ja wirklich immer nur einzahlen auf das, was ich selber hören will. Und es hat ja mit Selbstreflexion dann so rein gar nichts zu tun. Ne? Und klar, jede Krise oder wenn man von außen drauf schaut, irgendein Helden braucht es am Ende des Tages immer. Ne? Also sonst würden diese Heldengeschichten halt nicht aufgehen. Ne? Da sind wir dann im Storytelling unterwegs. Da brauchst du immer irgendwie einen Hero. Ich finde aber diese Hero-Kisten auch völlig, völlig daneben und überbewertet, ne? Weil das ist dann ja immer nur so ein kurzer Zeitpunkt und dann geht aber auch keiner nochmal eine Ebene tiefer und schaut, was denn wirklich passiert ist und wer denn wirklich der eigentliche Held oder die eigentliche Heldin in dem ganzen komplexen System war. Und das macht viel, also das Ego, ja, also wenn wir bei Führungskräften unterwegs sind und dann wahrscheinlich auch bei der überwältigenden Mehrheit auch bei Männern, dann hast du dieses Ego immer, das spielt immer mit. Und in dem Moment, wo man das fallen lässt, also in dem Moment funktioniert es auch mit den Mitarbeitenden.
Tatsächlich schon. Also das muss ich auch sagen. Und die sind tatsächlich dann auch meistens überrascht, weil sie ja da noch gar nicht hingeschaut hatten. Und ich finde, wenn jemand nur sein Ego durchdrückt, gerade im Führungsbereich, hat das ja nichts mit Menschenführung zu tun. Das ist Selbstführung, das ist Selbstbeweihräucherung,
ja, ganz
richtig.
Genau.
Genau, komplizierte Worte hier. Genau, aber das ist es. Und das macht halt eine Entwicklung überhaupt nicht möglich. Ja? Also keine positive Entwicklung. Die Menschen entwickeln sich vielleicht schon, aber nicht unbedingt zugunsten des Unternehmens und der eigenen Persönlichkeit. Ja.
Wenn wir auch mit Blick auf die Zeit und wir sind jetzt hier im Ja-Klar-Podcast unterwegs, da versuche ich die Dinge ja schon irgendwie immer auf den Punkt zu bringen. Das bedeutet auch zeitlich, dass wir nicht ausufern und nur ins Labern kommen, empfinde ich überhaupt nicht so in diesem Podcast. Im Gegenteil, da sind schöne zugespitzte Beispiele auch dabei. Wenn wir jetzt mal wirklich auf die nächste Krise schauen und wir haben jetzt mal die Zeit und wir nehmen uns auch die Zeit, Warnsignale im Alltag zu beobachten, woran erkenne ich denn selber, dass mein Führungssystem instabil ist? Also ich habe jetzt alle Rahmen gesetzt, wie wir es schon eingangs gesagt haben. Wir haben Zeit, wir haben Geld, wir haben Anna-Katharina mit dabei. Aber woran erkenne ich denn wirklich selber, dass mein eigenes, von mir als Geschäftsführer aufgebautes Führungssystem nicht wirklich trägt, wenn jetzt eine Bombe einschlägt?
Also das allererste, was meistens auffällt, ist, dass der Geschäftsführende sich in den operativen Bereich wieder zurückzieht. Also irgendwie Entscheidungen dort unten trifft, beziehungsweise, ja, unten in Anführungsstrichen, ja. Oder einfach auch wieder Prozesse übernimmt und selber kontrolliert. Ja, so Kleinigkeiten auch kontrolliert. Oder wenn die zweite Führungsebene anfängt, wieder sehr oft zur Geschäftsführungsebene hochzugehen, um Entscheidungen zu erbitten, beziehungsweise einfach gar nichts machen. Handlungsunfähigkeit und der Geschäftsführende merkt einfach, okay, ich habe komplett die Last meines eigenen Unternehmens, ich kann nicht gut schlafen, ich kann nicht wirklich mit Freude wieder zur Arbeit gehen und selbst wenn die Freude da ist, fühle ich einfach diese extreme Mehrbelastung und mehr fühle ich da einfach auch gerade gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr strategisch arbeiten, ich kann nicht mehr strategisch denken und vor allen Dingen kommuniziere ich vielleicht auch wieder ganz anders. Ja, meine Mitmenschen zu Hause merken, dass ich mich verändert habe. Also da spielt ganz, ganz viel rein, was völlig normale Indikatoren sind. Das Problem ist aber, wenn man nicht hinguckt und das auch nicht sehen möchte, kann ich hier sonst noch was erzählen, dann wird sich trotzdem nichts ändern, weil dann würden diese Menschen auch sehr schnell daran arbeiten, Rollen zu klären, Kommunikationswege zu entwickeln oder ähnliches. Ja.
Ich weiß gar nicht, wer mir das in letzter Zeit mal gesagt hat. Ich müsste wirklich nachschauen und das dann nachliefern. Aber wenn ich als Geschäftsführer oder als Führungskraft meinen Job wirklich richtig gut mache, dann bin ich schlichtweg irgendwann meinen Job los. Dann braucht es mich einfach nicht mehr, weil ich dann, und das ist die Idee dahinter, dann Systeme und vielleicht auch Räume geschaffen haben, wo andere eben, wo das so stabil ist und so trittfest, dass andere selbst in meiner Abwesenheit, weil ich könnte in so einer Krise ja auch auf einmal krank werden, ich wäre dann ja auf einmal nicht da. Wobei, wenn wir den Typen Menschen, den wir jetzt gerade hier beschreiben, etwas plakativ, so jemand wird ja nicht krank, ne? Der ist ja immer gesund, ja. Also das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, wenn man da in dem Bild bleibt. Aber ich glaube, dann mache ich mich, wenn ich mich als Führungskraft obsolet mache und meine Teams die Entscheidung alleine treffen und es sich trägt, dann braucht es mich ja eigentlich nicht mehr. Und dann kann ich mich den nächsten Systemen widmen.
Genau. Also ich kann erstens auch mal 2 Wochen Urlaub machen, ohne dass ich ständig erreichbar bin und immer gestört werde. Ja. Und zweitens kann ich strategisch arbeiten. Das heißt, ich kann nicht nur mein Unternehmen entwickeln, sondern ich kann auch mal schauen, wie entwickle ich eigentlich meine Mitarbeitenden oder meine weiteren Führungskräfte, sodass ich vielleicht nicht nur wachsen kann, sondern einfach auch gewappnet bin vor die nächsten Krisen. Ja. Und du hast es vorhin schon kurz was angesprochen, diese Krisenreflexion. Was war eigentlich damals so schwierig und was haben wir getan, damit es besser wird, fehlt halt bei den meisten völlig. Und das, was sie getan haben, damit es besser wird, wird, sobald die Krise vorbei ist, auch wieder vernachlässigt. Warum ist das so? Vielleicht hast du da eine Antwort. Ich verstehe es nicht, aber das ist halt wirklich auch traurig, ne?
Ich muss da tatsächlich sehr kurz überlegen. Ich werde in meinem eigenen Podcast selten was gefragt, finde es aber ungemein gut, wenn ich was gefragt werde, weil am Ende des Tages ist ein Podcast ja nichts anderes als ein Gespräch auf Augenhöhe. Ne? Ich glaube, dass wir als Mensch grundsätzlich sehr schnell und sehr gerne in Verhaltensmuster zurückfallen, in Gewohnheiten. Man sagt ja nicht umsonst, dass Gewohnheiten der härteste Klebstoff der Welt ist, ne? Und wenn ich dann wirklich mal nicht in meiner gewohnten Umgebung bin, dann ist auf einmal alles irgendwie anders. Die meisten Menschen kennen das von sich, wenn man sich mal wieder so richtig verknallt oder verliebt oder whatever, ne? Dann ist auf einmal das der Tod des Egos, dann ist auf einmal alles scheißegal, von jetzt auf gleich. Aber irgendwann lässt das auch nach. Und das ist im Führungskontext, glaube ich, oder generell im Arbeitskontext, man muss nicht immer alles auf Führung beziehen, aber da sind wir halt jetzt gerade hier im Podcast-Austausch, dann bin ich wieder in meiner gewohnten Umgebung, ich bin in meinen gewohnten Abläufen, die Prozesse laufen wieder stabil, keiner bimmelt mit irgendeiner Alarmglocke, wir sind im Krisenmodus oder so, ne? Und dann bin ich wieder in meinen Gewohnheiten. Warum? Weil mich das nicht wirklich viel Energie kostet, ne? Wir Menschen sind faul. Wir sind total bequem von Natur aus. Wir rennen vom Säbelzahntiger weg, aber wenn der weg ist, dann bleiben wir stehen, so ungefähr, ne? Ja. Ich glaube, da kommt das her. Das sind so ureigene Verhaltensweisen, ob das jetzt am Ende der Weisheit letzter Schluss ist, aber das sind die Beobachtungen, die ich in diesem Kontext immer mache. Wenn dann mal so eine Phase vorbei ist, dann kannst du relativ schnell beobachten, dass die Leute den gleichen Quatsch wieder machen wie vorher, leider.
Ja, es ist tatsächlich so, weil ja Veränderung auch immer was damit zu tun hat, dass man etwas, was Sicherheit gibt, auch irgendwie aufgibt, ja. Und wer sich sicher fühlt, warum soll sich der oder diejenige dann auch verändern? Ja, und das macht ja eine Krise noch schwieriger, weil da ja nicht nur was Negatives dazu kommt, sondern es ist was mit einem Veränderungsprozess. Das heißt, Gewohnheiten brechen auf, ich fühle mich nicht mehr sicher, ich weiß nicht, wo es hingeht. Und wie du schon sagst, Lebenserfahrungen, egal ob positiv oder negativ. Und gerade in solchen Situationen kommen halt diese typischen, ich habe das gelernt, wenn XY passiert, mache ich das und das. Ja. Und du hattest ja schon gesagt, verliebt sein und Co. Gerade bei Beziehungen ist es ja genau das Gleiche. Na? Wenn XY passiert, mache ich genau das. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Beziehung, für das Unternehmen, ist da erstmal an 10. Stelle irgendwo.
Ja. Ja. Ganz genau, das ist mehr als nur zweitrangig und wir Menschen sind schon in, das ist jetzt zum Abschluss der heutigen Episode vielleicht mal auch der Appell oder der Auftrag an alle Zuhörenden da draußen, ne, sich mal selber zu beobachten, bei welchen Themenfeldern bin ich eigentlich auf Autopilot unterwegs? Was funktioniert eigentlich wirklich? jetzt lassen wir diese biologischen Dinge wie auf Toilette gehen und so mal weg, aber was funktioniert wirklich jeden Tag einfach so, weil es so ist und wir uns da überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber machen.
Genau, ja. Und wer am Ende nicht flexibel reagiert, egal auf welche Situation, ist nicht resilient, weil das ist gleichzusetzen, Resilienz und Flexibilität. Und wer da immer nach Schema F reagiert, ist dann natürlich dann auch irgendwann raus.
Ja.
Ja.
Genau, und die überfachliche Kompetenz, die da dahinter steckt, die man auch erlernen kann. Es gibt Menschen, die haben da mehr Talent dafür, andere weniger. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist Anpassungsfähigkeit, ne? Das heißt noch lange nicht, dass ich die Situation gut finden muss oder schlecht finden muss. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt gerade Sommer 2026. Ich merke, dass ich mich an die neuen Temperaturen, Hitze, 40 Grad als Stichwort, muss ich mich jetzt neu anpassen, weil ansonsten kann ich meinem Job nicht nachgehen. Ne? Also, und natürlich finde ich das scheiße, weil das davor anders war, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und die Umfeldbedingungen lassen sich häufiger schwierig verändern. Deswegen fängt man am besten bei sich selber an. Ja.
Genau. Und da muss man immer noch vorher mit reinbeziehen, wir müssen erstmal akzeptieren, dass die Situation so ist. Wie viele kämpfen denn dagegen an? Ah, ich bin immer noch jung, ich kann die Hitze ab, ich brauche das nicht. Und dann verschwendet man die Energie dort, um die Situation zu bekämpfen, weil man sie nicht akzeptieren möchte, weil man es nicht auf sich bezieht und. Aber im Endeffekt hätte man schon die Monate vorher, wo man dagegen kämpft, schon längst sich anpassen können. Da hast du völlig recht. Ja.
Da sprichst du was an. Da mache ich, glaube ich, mal einen ganz persönlichen Podcast da draus, weil genau das ist mir nämlich auch passiert. Aber ich glaube, ich habe meine Lehren draus gezogen und versuche das gerade auch für mich noch ein bisschen zu reflektieren. Für den Moment, für heute, Anna-Katharina, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du bei mir im Ja-Klar-Podcast zum Thema Führung in Krisen zu Gast warst. Da steckte wahnsinnig viel drin. Das ist mal wieder so eine Episode. Leute, die könnt ihr nicht auf 1,5 oder 2,0 Geschwindigkeit hören. Da solltet ihr vielleicht mal 0,5 machen und mitschreiben.
Ja, ganz genau. Ja.
Danke dir sehr. Schöne Grüße. Ciao, ciao.
Dankeschön. Ciao.